herzliches Hallo zu unserer Folge 18 von Veränderungshelden, der Podcast für Mitarbeitende und Führungskräfte. Gerwin, ich habe irgendwie so den Eindruck, wir waren schon mal genau an diesem Punkt.
Genau, schönen guten Morgen und hallo liebe Dani. Sowas nennt man, glaube ich, Déjà-vu. Und ja, aber wir wissen ja zum Glück, man weiß ja nicht immer, warum man ein Déjà-vu hat. Man kann es dann nur irgendwie ahnen oder vermuten. Bei uns ist es ja so, dass es tatsächlich nachvollziehbar ist.
Genau, als kurze Erklärung auch für die treuen Zuhörer, warum es jetzt etwas länger gedauert hat. Wir hatten tatsächlich bei der letzten Aufnahme leichte technische Probleme, dass einfach, Gavin, du irgendwann aufgehört hast, mittendrin zu sprechen.
Richtig, und hatte ja keine Lust mehr.
Es ist dann etwas einseitig geworden.
Ja.
Insofern hier Take 2 unserer neuen Folge.
Genau.
Aber ich finde, wir können da das doch gleich als Übergang nehmen. Wie ging es dir denn jetzt damit, so zu wissen, da hat man was gemacht, produziert und es ist dann plötzlich weg? Hat
ja
das irgendwelche starken Gefühle in dir ausgelöst?
Gute Frage. Also starke nicht, aber Gefühle ja. Und ich glaube, das ist ja das, was viele kennen. Und gerade wenn es um, sagen wir mal, IT geht. Also man hat vielleicht irgendwelche Daten neu eingegeben, irgendwelche Kunden Informationen und dann kommt irgendwo die Botschaft, sagen wir es mal so, sei es jetzt direkt vom Netzwerk oder vom IT-Manager, du, das ist alles nicht gespeichert, das muss man nochmal neu machen. Und natürlich hast du dann im Moment erstmal einen Frust oder einen Ärger und dann merkst du aber auch, dass dich das nicht weiterbringt. Und ich glaube, genau das ist dann die Fähigkeit, die wir brauchen, wieder umzustellen, emotional. Also sozusagen gegenzusteuern und sagen, okay, wie komme ich jetzt wieder so in die positive Stimmung rein? Wie finde ich eben die Zeit, das wieder neu zu machen? Und ich lasse mich jetzt nicht von diesem Störfaktor sozusagen, von diesem emotionalen Störfaktor längere Zeit irgendwie ablenken.
Das heißt übrigens auch in der Fachsprache Technik-Tourette, habe ich gelernt von Marc-Uwe Kling.
Technik-Tourette?
Genau.
Ah ja, okay.
Das hat ja mal geprägt, den Begriff, wenn du quasi unkontrollierbare Gefühlsausbrüche hast, weil deine Technik nicht funktioniert.
Fand ich sehr
interessant,
ja. Oh, okay. Ich glaube, mit dem Begriff können sich viele was vorstellen. Ja. Auch wenn man dann weiß, bei Tourette gibt es ja dann auch manchmal so gewisse Körperbewegungen, die man ja dann nicht kontrollieren kann.
Genau, wenn dann Faust auf die Tastatur fliegt.
Faust auf die Tastatur, flache Hand aufs Hirn oder auf die Stirn, bis hin ja zu bestimmten Aussagen. Ja, kann ich, also finde ich noch ein bisschen eine krasse Bezeichnung, aber wahrscheinlich.
Zitat von Marc-Uwe Kling, den Begriff hat richtig geprägt.
Ja, nee, und glaube ich, eine gute Metapher sozusagen.
Genau, genau. Ja, und das ist auch genau das Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen, nämlich Gefühle, sei es jetzt im privaten Alltag oder vielleicht im Technikalltag, aber vielmehr eben auch im Hinblick auf, wie gehen wir denn mit Gefühlen im Arbeitsleben um, sei es aus der Sicht des Mitarbeitenden, aus der Sicht der Führungskraft so, oder eben vor allem in Veränderungsprozessen. Vielleicht können wir auch da gerade mal mit reinstarten. Wir haben ja in unserer aktuellen Reihe vor allem den Fokus auf die verschiedenen Komponenten, die gelingende Veränderung ausmachen oder auch so die Veränderungsschlüsselbausteine. Und was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt da das Gefühl an sich? Brauchen wir das Gefühl, um überhaupt Veränderungen anzustoßen? Oder würdest du sagen, nö, ohne Gefühl kann man eigentlich auch losgehen?
Ich würde sagen, ohne Gefühl ist alles nichts, egal ob es jetzt um den eigenen Lebensweg geht, ob es um Beziehungen, Partnerschaften, Familie und natürlich auch berufliche Beziehungen geht. Jeder weiß im Grunde genommen oder hat die Erfahrung gemacht in seinem Leben, wie stark er von Gefühlen gesteuert wird. Und gerade weil du das angesprochen hast, wir brauchen für Veränderungen oft Mut und Zuversicht, das würde ich sagen, das drückt sich sehr stark emotional aus. Und der Gegenspieler wäre jetzt sozusagen die Angst und der Pessimismus, was sich ja dann auch wieder emotional sehr stark ausdrückt. Und insofern wird es wichtig sein, dass wir noch mehr vielleicht als wie früher anerkennen, dass wir Menschen auch in beruflicher Hinsicht und nicht nur privat ein sehr emotionales Wesen sind. Und ich höre ja ganz oft in den Seminaren, insbesondere auch von Führungskräften, wie stark sich das Thema persönliche Befindlichkeiten verändert hat. Also du hast heute als Führungskraft einfach viel mehr auch mit diesen persönlichen, psychischen, emotionalen Befindlichkeiten von Mitarbeitenden zu tun. Ob das eine Form von Verunsicherung ist, ob das eine Form von Überlastung ist, ob das eine Form von Enttäuschung ist, von Kränkung ist, nicht genügend wertgeschätzt sich zu fühlen ist. Also wir haben es permanent auch auf der Führungsebene mit Gefühlen zu tun. Und ich merke schon, für viele Führungskräfte, vor allem vielleicht die, die das schon länger machen, ist das eine große Herausforderung, weil es früher nicht so thematisiert wurde. Ich glaube, es war trotzdem da, aber man hat dem nicht immer so viel Raum und so viel Beachtung geschenkt. Mhm. Und heute geht es nicht. Du kannst heute nicht so einem Mitarbeiter sagen, Gefühle haben bei der Arbeit nichts verloren und schon gar nicht deine privaten, lass die schön mal zu Hause, sondern die sind gegenwärtiger Teil im Team, in der Arbeit, auch möglicherweise oder nicht nur möglicherweise, ganz bestimmt auch im Umgang mit Kunden. Und insofern ist es gut, wenn wir lernen, sei es jetzt jeder für sich selber, aber auch im Umgang mit anderen, diese Gefühle A wahrzunehmen und B aber auch in der Lage sein, sie ein Stück weit, und ich sage bewusst ein Stück weit, weil ich glaube 100% gelingt es uns nie, aber ein Stück weit zu steuern.
Das ist nochmal ein interessanter Aspekt. Ich würde gerne eine Nachfrage noch stellen, weil du sagst, Gefühle sind definitiv mehr Teil unseres Alltags. Gibt es auch eine Grenze, wo du sagst, ab da wäre es zu viel, wenn wir sozusagen auch im Arbeitskontext nur noch drüber reden, wie es uns geht und was vielleicht auch privat gerade passiert?
Ja, gute Frage. Zu viel. Ich glaube vielleicht insofern zu viel, dass ich sage, aber da bin ich dann als Führungskraft nicht mehr der Richtige. Also ich glaube, viele Führungskräfte haben das schon mal miterlebt, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter weint. Und dann ist es sicherlich mal gut, das anzunehmen, Taschentuch zu reichen, den ganzen Raum zu lassen, auch vielleicht Unterstützung und Hilfe anbieten. Aber wenn ich merke, das ist jetzt was Tieferliegendes und das erholt sich nicht mehr oder das kommt mehr oder weniger in regelmäßigen Abständen, dann werde ich wahrscheinlich als Führungskraft nicht mehr der sein oder die sein, wo hier alleine ausreicht, um der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter hier entsprechend Halt und Unterstützung zu geben. Also daher glaube ich schon zu viel. Ansonsten glaube ich, kann man nicht sagen zu viel, weil du hast es ja meistens nicht sozusagen im Griff. Also du kannst ja nicht sagen, so heute gehe ich mal mit 60% Zuversicht in die Arbeit oder heute nehme ich nur mal 30% Wut mit oder heute bin ich nur zu 25% frustriert. Das ist eben genau der Punkt, wo wir meistens nicht so gut in der Lage sind oder nicht immer, das wirklich zu steuern.
Jetzt auch nochmal drüber hinausgesprochen, du bist ja jetzt in recht vielen oder hast einen Einblick in Unternehmen, wie das gehandhabt wird. Also auch das Gefühlsthema, wenn du sagst, für Führungskräfte ist manchmal die Schwelle erreicht, wo sie sagt, da bin ich nicht mehr zuständig. Gibt es dann auch Dinge, die Unternehmen tun können, die quasi unternehmensweit gelten? Also ich denke da jetzt, es gibt ja so verschiedene mentale Apps auch, wo man sich dran hinwenden kann, oder denkst du, das ist dann wirklich was, wo eher nach draußen gehen sollte, oder wie sollte sich dann ein Unternehmen gut aufstellen?
Wichtiger Punkt. Ich glaube, erstens mal müssen die Führungskräfte wissen, wie sieht hier ein möglicher interner Prozess aus? An wen kann ich mich wenden als Führungskraft? Gibt es einen internen, gibt es einen externen Arbeitspsychologen? Das erlebe ich jetzt in letzter Zeit sehr häufig, dass Unternehmen hier mit Arbeitspsychologen zusammenarbeiten. Ist in dem Sinn auch nichts Neues, aber es hat sich einfach verstärkt und vermehrt. Bietet die Firma, ja, gibt verschiedene Apps an, wo man mal sich so erste Videos oder auch Audiodateien herunterladen kann, aber wo man dann auch über die App einen direkten Zugang zu Psychologinnen und Beraterinnen hat, wo das Unternehmen dann schon eine konkrete Verbindung oder Kooperation hat, an die man sich wenden kann. Und ich glaube schon auch der Führungskraft ein Stück weit einen Leitfaden gibt, wie gehe ich um, wenn Mitarbeiter mit persönlichen Befindlichkeiten und Krisen an mich herankommen, was gibt's für Coaching-Interventionen, die ich als Führungskraft selber leisten kann, und ab welchem Punkt sollte auch ich als Führungskraft dann externe und dritte Hilfe in Anspruch nehmen. Also ich würde sogar sagen, das wäre gut, wenn das noch mehr thematisiert wird, weil ich in den Seminaren auch immer wieder genau diese Themen dann sozusagen in der Runde habe. Und da merkst du, manche sind das schon mehr versiert und haben dann auch intern diese Schritte schon gemacht und wissen genau, wo es lang geht. Und für andere ist das dann noch völliges Neuland und die wissen dann auch gar nicht, was soll ich jetzt an der Stelle tun?
Ich glaube, da spielt dann auch ein eigenes, ganz starkes Gefühl eine Rolle, nämlich so Angst, in dem Moment irgendwas falsch zu machen, also nicht die richtigen Hilfestellungen leisten zu können.
Ja, also erstens die Angst, was tue ich jetzt, dann mache ich was Falsches, bis hin, dass es mich auch selber belastet in verschiedener Hinsicht. Das kann mich zum einen belasten, wenn ich sehr empathisch bin, und es gibt auch diese hochempathischen Führungskräfte und generell hochempathische Menschen, die dann so richtig mitleiden auch an dem Thema. Oder bis hin, es belastet mich, weil ich denke, Mensch, um was soll ich mich denn jetzt noch alles kümmern? Ich habe da ja schon die Ergebnisthematik, dann habe ich die Prozessthematik, dann habe ich meinen eigenen Chef, der mir im Nacken sitzt, dann habe ich die Projekte mit den Kunden, die wir voranbringen sollten, und jetzt geht es da auch noch um diese Befindlichkeit, also das wird dann irgendwann mal zu viel.
Ja, aber gut, lass uns doch mal vielleicht auch den Blick weg von den negativen Gefühlen hin zu den positiven Gefühlen, was sie auch alles für uns bewirken können, also nicht nur, dass es mehr Last an der einen oder anderen Stelle bedeutet, sondern auch der Schlüssel sein kann, um zum Beispiel sein Team wieder zusammenzuschweißen. Und du hast davon ein gutes Stichwort auch genannt, dieses Gefühle ein Stück weit auch steuern. Führ uns doch da mal ein, was könnte sozusagen eine gute Methodik sein, um gezielt Veränderungen mit positiven Gefühlen auch voranzutreiben?
Gute Frage. Also ich glaube, die Frage ist mal generell, inwiefern kann ich auf der Stimmungsebene, weil Gefühle drücken sich ja auch immer in Stimmungen aus, und ist es eher eine positive, eine motivierte Stimmung oder ist es eher eine destruktive und gedämpfte Stimmung? Was kann ich auf der Stimmungsebene tun? Und zum einen ist es, glaube ich, wichtig, dass ich auch die Mitarbeitenden wahrnehme in ihrer Befindlichkeit, dass ich sie auch abhole. Und wenn ich merke, da hat jetzt jemand Bedenken mit einer Entscheidung oder mit einer Strategie, wo das Team sich weiterentwickeln sollte, dass ich mir schon die Zeit nehme, auch zuzuhören. Ich glaube, das wichtigste Tauschmittel, das ich als Führungskraft habe, ist die Zeit und das Zuhören. Also dieses Ernstnehmen. Das zweite ist, ich glaube schon, positive Stimmung hat viel damit zu tun, haben wir positive Bilder. Also wie schaffen wir die Veränderung? Was wartet am Ende der Wegstrecke auf uns? Welche Teilschritte können wir auch schon erfolgreich abhaken? Wo lassen wir mal vielleicht auch die Arbeit ganz außen vor? Und wir machen einen tollen Abend im Team und gehen irgendwo hin oder fahren jetzt im Sommer mit dem Boot auf dem Bodensee und gehen Eis essen und haben einfach einen feinen Abend. Also auch ruhig mal die Arbeit außen vor lassen in der Freizeit. Und auf der anderen Seite schon auch die Mitarbeitenden unterstützen darin, in der Lage zu sein, diese Stimmungsschwankungen auszuhalten. Weil ich glaube, das ist schon ein großer Teil, auch wenn wir natürlich lieber gern mit den positiven Emotionen zu tun haben, dass wir auch in der Lage sind, wenn es mal in die andere Richtung geht, das auszuhalten. Und dass das nichts Schlimmes ist und man darf mal verängstigt sein und man darf mal auch enttäuscht sein und wütend sein. Also dass das nicht Emotionen sind, die man abschalten muss und die jetzt sozusagen nicht dahergehören, sondern wenn sie da sind, sind sie da. Und dann sollen die auch gehört und wahrgenommen werden. Aber sie müssen auch wieder gehen dürfen. Also ich sage immer so, der wichtige Leitsatz, ich habe ein Gefühl, ich bin aber nicht mein Gefühl. Also ich habe Wut, ich bin aber nicht die Wut. Ich habe Angst, ich bin aber nicht die Angst. Und das ist drum wichtig, weil sonst identifiziert man sich so sehr mit dem Gefühl, dass man sozusagen vom Gefühl übermannt wird und dann nicht mehr in der Lage ist, hier wirklich loszulassen oder gegenzusteuern.
Das ist auch was ich sehr stark jetzt auch in eigener Erfahrung schon gemacht habe im Teams, dass speziell jetzt in Zeiten, wo sich im Außen natürlich viel verändert oder viel Unsicherheit da ist, wie geht's mit dem Unternehmen weiter, wie geht's vielleicht mit meinem Team weiter, dass das dann noch so das Letzte ist, was die Menschen wirklich zusammenschweißt, dieses gemeinsam über dem Problem kauern, sich immer weiter reinsteigern, vielleicht auch sich verschwören gegen bestimmte Menschen und Führungskräfte und Co. Wie kommt man denn da wieder raus? Also das ist ja, ich weiß nicht, ob du auch manchmal den Eindruck hast, aber manche Menschen wollen dann auch gar nicht in die Lösung rübergehen, sondern die haben sich dann so richtig schön in ihrem Problem eingenistet und genießen das dann da drin auch.
Ja, ich sag, das ist so ein Stück weit ein Teufelskreis. Also irgendwie fühle ich mich hier nicht ernst genommen von meiner Führungskraft, deshalb ziehe ich mich mehr zurück und zeige weniger von meiner Motivation. Das führt wiederum bei der Führungskraft zur Wahrnehmung, dem Mitarbeiter geht's nicht gut, den muss ich jetzt in Ruhe lassen. Das führt wieder zu der Wahrnehmung, mein Chef interessiert sich nicht für mich, jetzt zeige ich noch weniger Emotionen. Also man kennt das, das sind so, man nennt das Teufelskreis der Kommunikation, und das eine Verhalten führt sozusagen zu einer Wahrnehmung, was das Verhalten dann wieder in der anderen Richtung bestärkt. Mhm. Und an und für sich gibt es da nur einen Schritt, nämlich raus aus dem Teufelskreis. Es braucht irgendjemand, der sagt, hey Leute, so wie wir hier miteinander gerade agieren, das kann es doch nicht sein, dass wir aus jedem Thema, das bei uns in der Firma passiert, einen Ironie-Workshop draus machen. Ja. Und es kann doch nicht sein, dass wir immer nur auf das schauen, was jetzt gerade alles nicht läuft bei uns in der Firma, obwohl parallel dazu ja vieles gut läuft. Ja. Und ich erlebe es dann schon auch oft, und es ist gar nicht immer so einfach, dass man dann, wenn man sich mal ausgejammert hat, dann schon auch die Erkenntnis kommt, ja, aber also im Grunde genommen geht es uns ja schon gut und vieles bei uns läuft ja auch. Aber es ist immer so die Frage, wie gut gelingt es mir? Also ich halte wenig davon zu sagen, bei uns darf nur positiv gesprochen werden. Mhm. Das bringt es auch nicht. Also es muss schon möglich sein, dass man sagt, ja, aber die Dinge, das läuft bei uns nicht gut. Das müssen wir besser, oder da wird zu wenig Rücksicht genommen, oder das war nicht fair. Oder da braucht man dringend mal eine Entscheidung. Also die Dinge müssen schon angesprochen werden dürfen. Und die erzeugen natürlich im Moment mal eine negative Emotion. Und dann ist es eben wichtig, dass man hier jetzt dann nicht ins Krankjammern kommt und dann ist nur noch alles negativ, weil Konflikte führen ja oft zu Wahrnehmungsverzerrungen. Mhm. Und dann kommt die Aussage, ja, weißt du, bei uns klappt gar nichts. Also die ganze Firma ist ein Saftladen. Das ist alles nur ein riesiger Kindergarten und das schon seit Jahren. Oder unser Chef bringt gar nichts auf die Reihe. Oder so. Bei uns läuft alles schief. Das sind dann diese aus der Emotion heraus gedachten Wahrnehmungsverzerrungen. Und da ist es wichtig, dass man früh genug gegensteuert und sagt, so, jetzt lassen wir mal das Ganze etwas objektiv betrachten. Was sind die Themen, die man zu Recht anspricht, weil sie nicht gut laufen? Und jetzt lassen wir uns aber gleichzeitig schauen, was läuft denn gut? Für was sind wir dankbar? Über was sind wir froh? Also um sich emotional zum Beispiel in einen guten Zustand zu bringen, reicht es manchmal diese berühmten 5 Minuten Dankbarkeitsfokussierung. Mhm. Wir machen ja ab und zu im Seminar die Übung gleich in der Früh, 10 Dinge, über die ich mich heute schon gefreut habe. Und dann schauen die erstmal etwas irritiert auf die Uhr. Okay, jetzt ist 8:30 und 10 Dinge, über die ich mich heute schon gefreut habe. Und ich bin da natürlich immer sehr stur und sagt, ja, mach das jetzt mal. Und dann sind dann doch viele überrascht. Ah ja, stimmt, ich hatte heute Morgen schon einen feinen Kaffee, vielleicht ein nettes Gespräch, die Dusche war auch warm. Ich bin gut zur Arbeit oder zum Seminar gekommen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der mir am Herzen liegt. Also da gibt es dann schnell mal, und wenn es nicht 10 sind, sind es vielleicht 5, 6, 7 Punkte. Und der Wahnsinn ist, das sehen wir sonst nicht. Mhm. Also obwohl es da ist, siehst du es nicht. Und in der Minute, und die Übung geht ja nur 1 Minute, ich sage, du hast 1 Minute Zeit, 10 Dinge, über die du dich heute schon gefreut hast. Und dann schaust du in dieser 1 Minute in die Gesichter der Menschen und du siehst überwiegend, oder ich würde sagen 100% Lächeln. Mhm. Und damit hast du schon die positive Emotion erzeugt. Die hält jetzt nicht den ganzen Tag, okay. Aber man sieht manchmal, eine ganz kleine Aufmerksamkeitsfokussierung verändert schon deine emotionale Wahrnehmung.
Ja, ich finde, das kannst du auch wunderbar übertragen auf das nächste Teammeeting, wo, wenn man merkt, es kommt so wieder in diesem Trott, dass wieder nur jeder sagt, was alles schief ging, was vielleicht der Kollege wieder Mist gebaut hat, dass man einfach sagt, okay, kurze Unterbrechung, lass uns doch mal überlegen, was war vielleicht in den letzten 2 Tagen 10 Dinge, die richtig gut im Team liefen. Finde ich super schön. Und genau wie du sagst, je mehr man natürlich den Fokus oder danach sucht, was dann eigentlich auch gut gelaufen sein könnte, desto mehr kommt das auch wieder in den Fokus und wird automatisch von unserem Kopf priorisiert.
Ja, also ich glaube, dieser Ressourcenfokus, Dankbarkeitsfokus, Wertschätzungsfokus, alles, was schon da ist, Fokus, alles, was wir wahrscheinlich hinbekommen, also im Sinne, da hatten wir auch schon realistische Optimismus-Fokus, finde ich, erzeugt auf jeden Fall ein positives Gefühl. Man muss sich vielleicht auch im Klaren sein, wie entstehen Gefühle. Es gibt ja sozusagen dieses Handlungsdreieck. Und dieses Handlungsdreieck besteht aus Handeln auch im Sinne von, was sage ich und wie verhalte ich mich, Denken, also welche Gedanken habe ich, und Fühlen, also welche Emotionen spielen dabei eine Rolle. Also Handeln, Denken, Fühlen. Was würdest du jetzt sagen, wie ist die Reihenfolge?
Das ist jetzt gemein.
Ja.
Jetzt testest du mich gerade, ob ich letztes Mal aufgepasst habe, oder?
Genau. Bin ich mal gespannt.
In dem Fall habe ich es noch im Kopf, dass erst das Denken ist, dann das Fühlen und dann das Handeln.
Genau. Muss ich kurz selber aufpassen, aber stimmt. Erst das eben. Und das ist ja vielleicht eine wichtige Erkenntnis. Jetzt ist nicht jeder Gedanke bewusst, das wissen wir. Wir handeln sehr oft auch aus dem Unbewussten heraus, aber es ist trotzdem gut zu wissen, die Emotion ist immer das Resultat, wie ich über etwas denke. Und jetzt nehme ich für mich und auch für unsere Zuhörerinnen heraus, dass wir in der Lage sind, unser Denken zu steuern. Jetzt nicht immer jeden Tag sofort gleich gut, und manchmal haben wir schon den Eindruck, da ist ein bisschen Chaos im Kopf und wer denkt denn da für mich? Aber tatsächlich sind wir ja schon selber diejenigen, die unsere Gedanken steuern, und damit steuere ich auch meine Gefühle. Und wenn ich jetzt beispielsweise, eben nehmen wir das Thema, wo du heute anfangs gesagt hast, ich habe investiert, in dem Fall in die Podcast-Aufnahme, und dann merken wir, die Aufnahme hat nicht funktioniert. Mhm. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, das darf jetzt aber nicht sein, und wer hat jetzt da den Fehler gemacht und überhaupt, und das, was ist mit der Technik und wieso ist uns das nicht aufgefallen, und denke, was jetzt da alles schiefgegangen ist. Und das wird natürlich dazu führen, dass mein Ärger größer wird, meine Enttäuschung größer wird und generell die Laune für den aktuellen Tag schon mal gedämpft ist. Und das würde wahrscheinlich wunderbar funktionieren. Und genauso kann ich denken, okay, ist es ärgerlich, aber schau, lässt sich eh nicht mehr ändern. Und wer weiß, vielleicht hat es dann zumindest den Vorteil, dass wir nochmal ein paar Dinge anders einbringen können in der Podcast-Folge. Ich hake das Ganze jetzt ab und konzentriere mich dann auf die anstehenden Aufgaben. So, und damit ist das Fühlen schon ein ganz anderes. Der Ärger war kurz, er ist wieder weg und wechselt jetzt sozusagen in eine offene Neugier. Was bringt mir jetzt sozusagen der Tag und was ist die Aufgabe, die ansteht? Und damit hast du schon über das Denken ganz eine andere Emotion, mit der du in den Tag hineingehst.
Ich konnte mich auch gerade richtig gut reinfühlen. Hättest du jetzt sozusagen anders reagiert, also in dieser negativen Stimmung, dann hätte das wahrscheinlich auch jede weitere Produktion von uns negativ beeinflusst, weil man automatisch weniger entspannt ist, immer mit dieser Angst, oh Gott, wenn jetzt wieder was schief geht. Und ich glaube, dann wären die Ergebnisse Stück für Stück halt immer krampfhafter geworden und einfach nicht mehr mit dieser positiven Energie. Ja, du hast es gerade eben in einem Beisatz erwähnt, das sogenannte Bauchgefühl. Das war jetzt auch noch eine Frage, die ich an dich hatte, oder auch eine Diskussion, die ich vor kurzem mit einer Freundin geführt hatte. Durch diese wahnsinnig steigende Anzahl an Veränderungen und an Entscheidungen, die wir tagtäglich speziell auch als Führungskraft treffen müssen, ist es ja fast nicht mehr möglich, so wie früher, vielleicht detaillierte Analysen pro Entscheidung zu fahren und dann ganz auf Fakten basiert zu agieren, sondern das ist auch immer wieder, also höre ich von ganz vielen Seiten, dass dieses Bauchgefühl eine immer entscheidendere Rolle spielt. Was würdest du sagen? Also Bauchgefühl als Führungskraft oder Unternehmer, ja, nein? Und was glaubst du, wie setzt sich dieses Bauchgefühl zusammen?
Also Bauchgefühl als Unternehmer, genauso wie als Führungskraft, auf jeden Fall ja. Und, also ja und nicht alleine. Ich denke, im Idealfall ist es eine gute Mischung aus beiden, dass ich zum einen schaue, was gibt's an Zahlen, Daten, Fakten, was sagt die Forschung, was gibt's für evidenzbasierte Studien, gibt es irgendwelche Analyse-Tools? Also nehmen wir den Klassiker bei der Einstellung, beim Recruiting, da gibt es ja verschiedenste Tools und Persönlichkeitsprofile und Analysen. Mhm. Und dann gibt es den Lebenslauf und dann gibt es die Biografie Bewerbers oder der Bewerberin und die Vita. Und all das, glaube ich, ist schon wichtig. Und dann ist es aber auch immer noch so, dass ich sage, okay, was schätze ich? Passt es wirklich oder passt die Person zu uns? Passt die Kultur zu dieser Person? Ist es die Art von Mensch und von Charakter, die wir brauchen oder die sich dann bei uns auch auf Dauer gesehen wohlfühlen kann? Und das kann nur das Bauchgefühl sein. Und das Bauchgefühl, man muss auch wenn es Bauchgefühl heißt, es ist ja im Gehirn. Also, ach so. Das ist, ich glaube, durchaus etwas, was uns vielleicht gar nicht immer so bewusst ist. Die Emotionen, die Gefühle kommen ja auch aus dem Gehirn, aus dem limbischen System, aus dem Zentralhirn, wenn man so will. Und was damit abgespeichert sind natürlich auch unsere Erfahrungen, unsere unbewussten Gedanken und Überzeugungen und Muster. Und insofern ist das Bauchgefühl die Summe aus allem, was ich in meinem Leben erlebt und gelernt habe und in mir sozusagen bestimmte Erkenntnisse und Überzeugungen gebracht hat. Mhm. Und die sind jetzt nicht richtig und die sind nicht falsch, aber sie sind stimmig. Warum sind sie stimmig? Weil sie für mich stimmen. Mhm. Und insofern, wenn ich sage, möchte ich eine stimmige Entscheidung treffen, die aus meinem Bauchgefühl heraus sozusagen stimmig ist, und dann vielleicht noch kombiniert mit den Tools, die mir helfen, hier eine richtige Einschätzung zu geben, dann glaube ich, dann liege ich auf der richtigen Seite. Und im Endeffekt, in dem Moment, wo ich dann eine Entscheidung treffe, sei es jetzt mit oder ohne Bauchgefühl, weißt du ja sowieso nie, ist es jetzt wirklich die richtige Entscheidung, aber sie ist richtig, wenn sie für mich stimmt. Mhm. Und dann wird sich zeigen, was es für Auswirkungen, was es für Konsequenzen hat, die ja dann wiederum zu neuen Handlungen und zu neuen Entscheidungen führen können.
Mhm. Jetzt mal andersrum gedacht, wenn ich jetzt aus mitarbeitenden Sicht eine Führungskraft habe, die eine Entscheidung trifft, die sich für mich als Mitarbeitende nicht stimmig anfühlt, mhm. aber ich habe in dem Moment einfach wenig Wahl, das nicht auszuführen sozusagen. Mhm. Wie kann ich denn damit umgehen mit diesem Gefühl? Es gibt ja dieses Love it, change it or leave it. Das ist dann immer gleich sehr praktisch. Aber genau, vielleicht kannst du uns da mal kurz mitnehmen, was so deine Vorgehensweise hier.
Ja gut, das ist jetzt die Frage, geht es jetzt hier um eine einmalige Sache? Also nehmen wir mal an, der Chef sagt, ich soll beim Kunden anrufen und eine unangenehme Situation klären. Und jetzt denke ich, oh, das mag ich gar nicht. Und dann gerade noch bei dem Kunden und ich tue mir da eh schon schwer. So, und jetzt sagt er aber, ja, aber das gehört jetzt halt hier zu deiner Aufgabe. Dann ist jetzt die Frage, okay, ist das jetzt eine einmalige Geschichte oder soll ich generell zukünftig im Reklamationsmanagement tätig sein? Und wenn es diese einmalige Geschichte ist, dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich das jetzt mal an und sage ja dazu im Wissen, dass es eigentlich nicht meine bevorzugte Handlung ist, aber ich bin jetzt mal bereit, hier über meine Komfortzone hinauszugehen. Wenn ich aber weiß, grundsätzlich bin ich nicht derjenige, der ständig mit Kundenreklamationen zu tun haben möchte, weil das liegt mir nicht und das sehe ich jetzt auch nicht als meine berufliche Entwicklung, dann wäre es besser, diesem Bauchgefühl nachzugeben und sagen, nein, ich mache das nicht. Also werde das nicht übernehmen. Und ich bitte Sie, dass wir die Aufgabe jemand anderem übergeben und dann reden wir drüber, was sozusagen stattdessen mein Job hier ist oder meine Aufgaben hier sein können. Mhm. Also wenn ich wirklich merke, das passt nicht zu mir und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, heute mal den Müll rauszubringen.
Es passt definitiv nicht.
Es passt definitiv nicht, so oder so nicht, ja, sondern es hätte wirklich was Dauerhaftes, dann ist es auf jeden Fall besser zu sagen, nein, ich habe gespürt und dann darf man ruhig aufs Spüren gehen, ich habe gespürt, das ist es nicht, das bin ich nicht und das will ich nicht.
Das finde ich auch nochmal so eine ganz interessante Sache, auch aus Führungskraftperspektive wieder, wenn man ja manchmal so das Gefühl hat bei den Mitarbeitern, dass vielleicht auch privat irgendwas los ist, warum man jetzt gerade vielleicht nicht so bei der Sache sein kann wie sonst. Aber einfach kein Fakt da ist in dem Sinne, wie man da auch so den richtigen Ton trifft, das mal anzusprechen, zu sagen, du, ich habe da das Gefühl, irgendwas hängt bei dir. Was würdest du sagen, ist das auch eine gute Vorgehensweise in der heutigen Zeit? Oder wenn jemand gar keine Gefühle zeigt oder auch nichts von seinem Privatleben preisgibt, sollte man das dann auch ruhen lassen?
Ich glaube, ich würde es schon eher in Richtung Ansprechen sehen, aber vielleicht auch gerade auch in dieser Form, wie wir es vorher besprochen haben, was sind denn meine Gedanken? Also was beobachte ich und ich beschreibe sozusagen meine Gedanken, wenn ich den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sehe und erkläre dann auch, welche Gefühle löst das in mir aus und frage dann nach, ist das dann wirklich so? Also angenommen, ich merke, eine Mitarbeiterin zieht sich mehr und mehr zurück, nimmt weniger an Meetings teil, geht selten mal mit Mittagessen, obwohl sie das vielleicht früher gemacht hat, äußert sich nur kurz, wenn es um Ideen, Sammlungen geht und solche Themen. So, jetzt würde ich zunächst mal das beobachten und dann, wenn ein guter Zeitpunkt ist oder ich lade die Mitarbeiterin zum Gespräch ein, auch diese Beobachtungen teilen, dass ich sage, schau, das habe ich beobachtet und ich habe mir dann auch folgende Fragen gestellt. Hat sich da was bei dir verändert? Fühlst du dich wohl? Weil ich habe dann einfach gemerkt, dass das fühlt sich für mich anders an und das möchte ich gerne mit dir besprechen, weil mir ist es wichtig, dass du dich wohlfühlst, aber mir ist es auch wichtig, dass ich ein gutes Gefühl habe, was mein Team betrifft. Und da gibt es gerade einen Punkt, wo ich gerne mit dir klären möchte. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht nur sagt, du, ich habe das Gefühl, du bist nicht motiviert. Dann würde wahrscheinlich zu Recht sehr schnell Widerstand kommen. Sagen, nee, wie kommst du denn drauf? Ja, wieso? Ich mache doch eh alles. Ja? Also, ja. Weil das wirkt oft so ein bisschen Angriff. Ja? Du, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut. Mhm. Oder ich habe das Gefühl, du hast schlechte Laune. Das ist eher gefährlich. Aber wenn man beschreibt, was ich beobachte und dann meinetwegen schon sagt, was ich dabei fühle, das aber eher als Frage stellt, dann kriegt man üblicherweise auch eine Offenheit hin, wo man dann offen über das reden kann.
Vielleicht noch zum Abschluss, wir haben jetzt ganz viel über Gefühle geredet, aber noch nicht so sehr über die einzelnen Teilbereiche von Gefühlen. Und was mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen ist, wo du auch gesagt hast, dieses, ja, Mensch, der vielleicht gerade nicht so viel Antrieb hat, da gibt es ja so zwei Wege, wie man sagen könnte. Entweder man schmiert Honig ums Maul und versucht sozusagen positive Gefühle auszulösen und Anreize zu bieten, zu sagen, dass sich jemand da in einer positiven Form bemüht, mehr Leistung zu zeigen. Oder es gibt natürlich diesen Angsthebel, sozusagen, wenn du nicht, dann kommt diese und diese Konsequenz. Jetzt denke ich weiß schon, was deine Antwort sein wird, was der bessere Hebel ist. Aber vielleicht kannst du uns da trotzdem nochmal kurz einen Überblick geben. Was sind denn so Gefühle, die wir typischerweise auch im Arbeitskontext beim Gegenüber auslösen können? Und was denkst du aus deiner Sicht sind die mit der stärksten Kraft?
Ja, die stärkste negative Kraft ist tatsächlich die Angst. Und ich glaube, Führungskräften ist das gar nicht immer so bewusst, was das bedeutet. Also der ganz einfache Punkt wäre ja schon mal, jemand macht einen Fehler bei der Arbeit und die Führungskraft reagiert jetzt eher anschuldigend, ja, also schuldzuweisend. Löst natürlich Schuldgefühl aus, löst natürlich eine Verringerung des Selbstwerts aus und löst natürlich zusätzlich Angst aus, nämlich, oh weh, was ist, wenn mir das wieder passiert? Was wird wohl beim nächsten Fehler sein? Und jetzt muss man wissen, und das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, Angst vor Fehler produziert Fehler. Also Mitarbeiter, die Angst haben, Fehler zu machen, erzeugen mehr Fehler. Denen passiert öfters dann noch ein Missgeschick, dass sie was übersehen, dass sie was falsch eingeben, dass sie Rechtschreibfehler machen, dass sie was zu spät abschicken, etc. etc. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ich als Führungskraft jegliche Form von Angst vermeide. Und ich weiß, die machen das dann oft nicht bewusst, aber eben die Reaktion, wer hat das gemacht? Warum ist das passiert? Wie konnte das passieren? Wieso hast du das nicht gesehen? Weißt du eigentlich, was das kostet? Und Das ist natürlich im Moment vielleicht ja auch eine verständliche Reaktion, gerade wenn es mal ein Fehler ist, der jetzt tatsächlich auch Geld kostet. Aber im Endeffekt löst das dann eher ein Unbehagen aus. Und jetzt nicht ein Unbehagen, Mensch, ich möchte das nicht mehr machen, sondern ein Unbehagen, ich bin zu wenig gut und ich werde wahrscheinlich scheitern. Und das ist eine große Gefahr, wenn du diese Angst auslöst als Führungskraft. Wichtig wäre hier, da kann man jetzt natürlich nicht sagen, ja, na, du machst gar nichts, also ja, hat uns jetzt halt ein paar tausend Euro gekostet, ja. Aber dafür hast du ein tolles Hemd an, also das passt schon. Ja? Also so im Sinne von Honig ums Maul würde natürlich nicht funktionieren, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt passiert. Und ja, da müssen wir jetzt echt auch schauen, wie wir das wieder gut machen können. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam daraus lernen. Und auch hätte ich hier früher dir noch irgendwas besser zeigen können. Wie gut hast du die Aufgabe verstanden und was braucht es, damit das genau tatsächlich nicht wieder passiert? Und was war denn die Herangehensweise? Wo war es noch ganz gut und wo war dann der Punkt, wo die Abweichung kam? Also das ist eine Gratwanderung zwischen jetzt nicht den schwarzen Peter und an den Marterpfahl mit dem Schuldigen, aber jetzt auch nicht alles nur weglächeln. Das wäre auch nicht das Richtige. Eine Emotion, die zum Beispiel auch ins Negative führt, und das ist, glaube ich, viel nicht bewusst, ist das Thema Kosten für Personal. Mhm. Also ich höre immer wieder, dass Personalverantwortliche oder auch Unternehmer, Vorstände, Führungskräfte dann in irgendeiner Ansprache, gar nicht mal so selten bei einem Jubiläum oder eigentlich, wo man Positives berichten will, wird dann so, ja, aber was wir schon auch sagen müssen, die Personalkosten, die sind wieder deutlich gestiegen und wir haben mittlerweile schon so viel Anteil an Personalkosten und wir hatten gerade jetzt letzten Monat wieder so eine Überweisung. So, und jetzt meint man wahrscheinlich, ist nur meine Vermutung, dann wird den Mitarbeitern bewusst, wie kostenintensiv Personal ist und dann werden sie vielleicht noch wertvoller oder sie werden dann vielleicht noch unternehmerischer im Denken oder sie wissen dann zu wertschätzen, wie viel wir fürs Personal ausgeben. Aus meiner Sicht völliger Unsinn, du erreichst genau das Gegenteil. Es gibt dann immer ein paar, die dann dabei sind, die sagen, also ich habe von diesen mehr Personalkosten eigentlich nichts gemerkt. Also bei mir, weiß nicht, wer da jetzt die Kohle bekommen hat, aber ich war es nicht. Oder es gibt diejenigen, die sagen, ja, sorry, aber für das, oder, arbeite ich ja und ich habe das Gefühl jetzt eh nicht, dass ich hier überbezahlt bin. Oder die Dritten sagen, ja, also ihr müsst gerade reden, also wir fahren hier ja nicht die dicken Autos. Also es ist meistens kontraproduktiv. Das, was man sich da erhofft, dass eine gewisse Wertschätzung oder Dankbarkeit kommt, das passiert nicht. Ja. Und ich denke mir auch, ja, warum soll ich das erwähnen? Es hat mich ja auch keiner gezwungen, Personal einzustellen. Normalerweise macht man das ja nicht, um den Arbeitsmarkt zu entlasten, sondern man macht es ja, weil man damit als Unternehmen wachsen möchte.
Richtig, ja. Ganz, ganz spannendes Beispiel. Da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, warum sowas so erwähnt wird oder auch dieses, es zielt ja auch fast schon ein bisschen auf dieses Mitleid für das Unternehmen ab, dass man dann nochmal sein Bestes gibt, weil wir ja sowieso so schlecht dastehen. Und genau, ich denke, das fasst super gut eigentlich die Erkenntnisse aus dieser Folge zusammen, dass du damit ja alle noch mehr daran bestärkst, okay, es läuft hier nicht gut, wir müssen sparen, wir müssen oder haben nicht die Ressourcen, um vielleicht neue Dinge auszuprobieren, dann strenge ich mich gar nicht mehr erst an. Mhm. Und ja, dann ist es dieser Kreislauf nach unten, den du vorher so schön beschrieben hast.
Ja, schade, weil das könnte man sich ersparen. Und ganz krass ist es dann, wenn man sagt, also es geht mir ja nicht ums Geld, aber nur damit ihr wisst, was die Weihnachtsfeier kostet. Und ich kann da wirklich manchmal die Unternehmer echt nicht verstehen, weil ich weiß ja, dass sie es ja im Grunde genommen trotzdem gut meinen, aber damit eben eigentlich das Gegenteil erzeugen.
Ja, ich glaube, zu Geld und Emotionen könnte man nochmal eine ganz eigene Folge aufnehmen.
Absolut, ja, absolut. Geld und Emotionen hat auf jeden Fall eine Wechselwirkung, sagen wir mal so. Ja. Also wichtig ist es vielleicht, wir sind gefordert, auch diese unangenehmen Emotionen anzunehmen. Die dürfen auch angesprochen werden. Die sind auch im Arbeitskontext wichtig. Und gerade als Führungskraft brauche ich die Fähigkeit, hier ein offenes Ohr zu haben, aber auch den Mitarbeiter auf der einen Seite zu bestärken. Okay, wir schauen uns das an. Ich verstehe deine Angst und möglicherweise habe ich die sogar ausgelöst. Das war aber auch nicht meine Absicht. Jetzt lass uns gemeinsam hinschauen, weil ich bin überzeugt, da können wir was machen. Und Erfolge feiern, Stärken, das Positive sehen, Visionen gemeinsam definieren, wo sehen wir uns in einem Jahr und auch wenn es nicht einfach wird, wie schaffen wir das, dass wir dorthin kommen, welche Hürden haben wir gemeistert, welche Fehler haben wir vielleicht gemacht und was haben wir daraus gelernt, dann erzeugst du eine Emotion, wo jetzt nicht alles nur weggelächelt wird, aber wo am Schluss das Positive überwiegt. Und um das geht's, weil jeder Mensch hat in seinem Leben schon oft genug die Erfahrung gemacht, dass nicht alles nur Jubel, Trubel, Heiterkeit ist. Aber es geht trotzdem weiter und es kann trotzdem gut sein und es kann überwiegend gut sein. Und das reicht im Grunde genommen.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Gavin, für die schöne Zusammenfassung nochmal am Schluss. Ich bete natürlich diesmal, dass die Folge diesmal richtig aufgezeichnet wurde, weil ich will das nicht nochmal erleben, deine Reaktion. Also das war...
Ja. Dann bete mal und du weißt eh, wenn es nicht klappt, hast du zu wenig gebetet. Also das nur, um es gleich vorweg schon zu sagen.
Super. Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende.
Gavin. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Dann kommen wir jetzt wieder runter emotional. Ich überlege mal, ich werde Wäsche aufhängen, das beruhigt mich.
Wunderbar, das würde mich brutal aggressiv machen. Aber
so sind die Menschen. So unterschiedlich sind die Menschen, genau.
In dem Fall, mach's gut, Gavin, danke.
Du auch, liebe Dani, ciao, danke.